wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, das er sich zum Erbteil erwählt hat. Das ist der Spruch für diesen Sonntag. Wer ist das Volk Gottes, das er sich zum Erbe erwählt hat? Das ist natürlich das Volk Israel an erster Stelle. Auch wir Christen natürlich, aber die Ersten, die es gewesen sind, das ist das Volk Israel. Um die geht es heute in diesem Gottesdienst hauptsächlich. Und wir wissen ja, dass wir Christen zum Volk Israel also ein schwieriges Verhältnis hatten. Zum Glück ist es jetzt anders, aber lange Jahre, lange Jahrzehnte, Jahrhunderte war das ganz schwierig. Martin Luther war ein schlechtes Vorbild an dieser Stelle, hat dieses schlechte Bild geprägt. Paulus, um den es heute in der Predigt geht, der hatte dazu eine ganz andere Einstellung. Und das finde ich sehr wohltuend, dass er gesagt hat, die Juden sind unsere Schwestern und Brüder, unsere älteren Schwestern und Brüder, von denen wir lernen können. Gott segne uns diesem Gottesdienst. Psalm 122. Ich freute mich über die, die mir sagten, lasst uns ziehen zum Hause des Herrn. Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem. Jerusalem ist gebaut als eine Stadt, in der man zusammenkommen soll, wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme des Herrn, wie es geboten ist dem Volk Israel. Zu preisen den Namen des Herrn. Denn dort stehen Throne zum Gericht, die Throne des Hauses David. Wünscht Jerusalem Frieden. Es möge wohlgehen denen, die dich lieben. Es möge Friede sein in deinen Mauern und Glück in deinen Palästen. Um meiner Schwestern und Brüder und Freunde willen, will ich dir Frieden wünschen. Um des Hauses des Herrn willen, unseres Gottes, will ich dein Bestes suchen.
Die Epistel des heutigen Sonntages steht in 2. Mose 19. Ich lese die Verse 1 bis 6. Die Ankunft am Berg Sinai. Genau am ersten Tag des 3. Monats, nachdem die Israeliten Ägypten verlassen hatten, erreichten sie die Wüste Sinai. Sie waren von Rephidim aufgebrochen und schlugen nun in der Wüste am Fuß des Berges Sinai ihr Lager auf. Mose bestieg den Berg, um zu Gott zu begegnen. Der Herr rief ihm vom Berg aus zu: Richte den Israeliten, den Nachkommen Jakobs, diese Botschaft von mir aus. Ihr habt selbst gesehen, was ich mit den Ägyptern gemacht habe. Ich habe euch sicher hierher zu mir gebracht, wie ein Adler, der seine Jungen trägt. Wenn ihr nun auf mich hört und euch an den Bund haltet, den ich mit euch schließen will, dann werde ich euch aus allen Völkern heraus erwählen. Mir gehört die Welt, aber ihr seid in besonderer Weise mein Eigentum. Ja, ihr sollt ein heiliges Volk sein, das allein mir gehört. Als königliche Priester sollt ihr mit mir dienen. Sagt dies den Israeliten weiter. Das Evangelium steht bei Markus 12. Ich lese die Verse 28 bis 34. Was ist das wichtigste Gebot? Ein Schriftgelehrter hatte zugehört und war von der Antwort beeindruckt, die Jesus den Sadduzäern gegeben hatte. Deshalb fragte er ihn: Welches von allen Geboten Gottes ist das wichtigste? Jesus antwortete: Dies ist das wichtigste Gebot. Hört, ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihn sollt ihr von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand und mit all eurer Kraft. Ebenso wichtig ist das andere Gebot: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Darauf meinte der Schriftgelehrte: Lehrer, du hast recht, es gibt nur einen Gott und keinen anderen neben ihm. Ihn sollen wir lieben von ganzem Herzen, mit unserem ganzen Verstand, mit ganzer Hingabe und mit aller Kraft. Und auch unsere Mitmenschen sollen wir so lieben wie uns selbst. Das ist mehr als alle Opfer, die wir Gott bringen können. Jesus erkannte, dass dieser Mann ihn verstanden hatte. Deshalb sagte er zu ihm: Du bist nicht weit von Gottes neuer Welt entfernt. Danach wagte niemand mehr, Jesus weitere Fragen zu stellen.
Gott, bitte schenke uns jetzt offene Augen, offene Ohren und ein offenes Herz für dein Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, vor kurzem habe ich gelesen, dass im Jahr 1998 in Erfurt bei Bauarbeiten ein jüdischer Schatz gefunden wurde. In der Nähe der alten Synagoge wurde der entdeckt, zusammen mit einem jüdischen Reinigungsbad, einer sogenannten Mikwe. Die alte Synagoge in Erfurt ist wahrscheinlich die älteste erhaltene Synagoge in Mitteleuropa überhaupt, und sie stammt aus dem 11. Jahrhundert. Und der Schatz, der dort gefunden wurde, der bestand aus vielen Münzen und Schmuckgegenständen, der schönste von ihnen ein Hochzeitsring. Und in denen sind die Worte eingraviert: Mazel Tov. Das ist Hebräisch, Mazel Tov, und bedeutet so viel wie viel Glück. Viel Glück, Mazel Tov. Und interessant ist, dass dieses hebräische Wort Mazel Tov sogar auch in unsere deutsche Sprache eingegangen ist, allerdings leider im umgekehrten Sinn. Im Wort Schlamassel nämlich, da taucht das Mazel Tov auf, und wir wissen alle, dass Schlamassel alles andere bedeutet als viel Glück. Wir sagen, es ist ein einziger Schlamassel und meinen damit, da läuft was völlig aus dem Ruder oder geht total schief. Mazel Tov, Schlamassel. Dieser Ring mit dieser Eingravierung, der Hochzeitsring hat einem Mann gehört, dessen Name sogar noch bekannt ist. Das war der Kallmann von Wiehe. Und dieser Kallmann von Wiehe ist im Pogrom gegen die Juden in Erfurt am 21. März 1349 umgekommen. Da hatte er aber schon längst seinen Schatz versteckt, und dieser wurde dann später zufällig bei Bauarbeiten entdeckt, 670 Jahre später. Das ist krass, ne? 670 Jahre später gefunden. Und jetzt kann man sagen, Zufälle gibt's, aber ich finde, solche Sachen sind immer alles andere als ein Zufall. Ich finde nämlich, das ist ein Hinweis auf eine Sache, die mir, ich würde mal sagen, seit meiner frühesten Jugend zu schaffen macht. Seit ich begonnen habe, Bücher über jüdische Menschen, Bücher über den Holocaust zu lesen, mich damit auseinanderzusetzen. Seitdem ich weiß, nicht nur das deutsche Volk und mit ihm ja viele andere Völker haben Schuld auf sich geladen, mit diesem immer wiederkehrenden Versuch, das Volk Israel zu vernichten, sondern, und das ist nun für mich viel schlimmer, wir Christinnen und Christen waren es, die blind gewesen sind. Wir Christen waren blind, jahrhundertelang. Wir waren blind, weil wir die Juden abgewertet und zu Feinden erklärt haben. Und wenn wir jetzt heute vielleicht sagen, es war ein Schlamassel, wie wir viele Jahrhunderte mit den Juden umgegangen sind, dann ist das viel zu gelinde ausgedrückt. Denn es war Verachtung, es war Entrechtung, es war Mord. Wir waren blind. Wir waren blind und haben doch behauptet, dass die Juden blind sind, weil sie Jesus nicht als den Messias, den Erlöser und den Heiland erkannt haben. Es gibt an etlichen Kirchenportalen, beobachten Sie das mal, besonders Kirchenportale der Gotik, da gibt es die Darstellung von der Kirche und der Synagoge. Beides sind immer Frauengestalten. Und die eine, die Kirche, die Ekklesia, die steht ganz aufrecht da, schaut stolz in die Welt. Und die andere, die Synagoge, die ist eher geknickt und hat die Augen verbunden. Was nichts anderes heißt als das, sie ist blind. Sie sieht nicht, dass Christus von Gott kommt und der ist, auf den alle warten. Aber nicht die Synagoge war blind, sondern wir waren es, die Christen, die Kirche. Und erst nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dieser unsäglich furchtbaren Geschichte, ist uns die Augenbinde abgenommen worden. Paulus, wir werden gleich den Text von ihm hören, der hatte diese Augenbinde noch nicht. Wenn der nämlich an sein Volk dachte, dann war er mit seinem ganzen Herzen bei seinen jüdischen Schwestern und Brüdern und schreibt im Römerbrief im 9. Kapitel, die Verse 1 bis 5, folgendes: Das Versprechen Gottes gegenüber Israel. Für das, was ich jetzt sage, berufe ich mich auf Christus. Es ist die Wahrheit, ich lüge nicht. Auch mein Gewissen bezeugt es und erhält dafür die Bestätigung durch den Heiligen Geist.
Ich bin wirklich sehr traurig, ja, mir schmerzt regelrecht das Herz, denn es geht um meine Brüder und Schwestern. Ich wünschte nur, ich könnte an ihre Stelle treten und selbst verflucht sein, ausgeschlossen aus der Gemeinschaft mit Christus. Es sind doch meine Landsleute, mein eigenes Fleisch und Blut. Sie sind doch Israeliten, sie sind Kinder Gottes und sie haben Anteil an seiner Herrlichkeit. Mit ihnen hat Gott mehrfach einen Bund geschlossen. Er hat ihnen das Gesetz gegeben und sie gelehrt, ihn in rechter Weise zu verehren. Und er hat ihnen sein Versprechen gegeben, sie sind Nachkommen der Stammväter, von denen auch Christus seiner irdischen Herkunft nach abstammt. Und Gott, der über allem steht, dieser Gott sei in Ewigkeit gelobt. Amen. So schreibt der Paulus. Und der Paulus sagt also in diesem Text ganz eindeutig: Die Israeliten sind meine Schwestern und Brüder, die Juden sind seine Brüder und Schwestern. Und die Frage ist an uns Christen, wie konnten wir das vergessen? Die Juden sind unsere Schwestern und Brüder. Die meisten von uns, denke ich mal, haben Schwestern oder Brüder oder zumindest Geschwister. Wie ist denn das so mit Schwestern und Brüdern? Ich weiß, es gibt nicht nur gute Erfahrungen mit Geschwistern. Nicht immer ist das Verhältnis zu den Geschwistern gut oder leicht. Aber es kann eine sehr schöne Sache sein, ältere Geschwister zu haben. Ich zum Beispiel, ich habe das Glück und kann sagen, es ist eine gute Sache, ältere und auch jüngere Geschwister zu haben. Von älteren Geschwistern kann man etwas lernen, sie beschützen die Jüngeren. Und wenn man dann später so auf Augenhöhe ist, dann lernen immer beide voneinander, ältere von den Jüngeren und Jüngere von den Älteren. Es kann Mazel Tov, viel Glück bedeuten, ältere und jüngere Geschwister zu haben. Die Juden sind unsere älteren Geschwister. Und heute am Israelsonntag denken wir also an unsere jüdischen Schwestern und Brüder. Im Jahr 2015, das war nun sehr lange nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust, 2015, da haben jüdische Rabbiner, also das sind Gelehrte im Judentum, Gelehrte und Priester könnte man sagen, die haben eine Erklärung verfasst, die man im Grunde genommen jedes Jahr genau am Israelsonntag laut verlesen sollte. Dort heißt es nämlich im ersten Satz: Nach fast 2000 Jahrtausenden der Feindseligkeit und Entfremdung erkennen wir, orthodoxe Rabbiner, Leiter von Gemeinden, Institutionen und Seminaren in Israel, den Vereinigten Staaten und Europa, die sich uns darbietende historische Gelegenheit, Doppelpunkt, wir möchten den Willen unseres Vaters im Himmel tun, indem wir die uns angebotene Hand unserer christlichen Brüder und Schwestern ergreifen. Also hier ist sozusagen Versöhnung passiert, Versöhnung von Seiten der Opfer. Und das ist ja immer so was ganz Wichtiges, es ist großartig, würde ich sogar sagen, dass nach all der Geschichte jüdische Verantwortliche sagen, unsere christlichen Schwestern und Brüder, es ist ein Glück und ein Segen, es ist Mazel Tov, dass wir es heute nach dem ganzen Schlamassel der Geschichte so sagen können. Wie war denn das so ganz am Anfang? Wir kehren nochmal zu dem Paulus zurück. Wir haben es gehört. Der Paulus, der leidet darunter, dass sich so ganz am Anfang schon die Weichen gestellt haben und Christentum und Judentum getrennte Wege gehen. Das ist für ihn ein unsagbar großer Schmerz. Dennoch spricht er immer wieder voller Wertschätzung von seinen Schwestern und Brüdern, wenn er an sein Volk denkt. Und er weiß, also er weiß es wirklich, dass Gott mit seinem Volk Israel einen ewigen Bund geschlossen hat, dass dieser Bund unzerstörbar ist. 7-mal hintereinander in unserem Text benennt er das, was das Volk Israel so besonders für Gott macht. 7 Dinge sind es, die Paulus anspricht. Und ich finde, das ist auch wieder so ein schöner Hinweis, denn vielleicht kennen das einige. Eines der wichtigsten jüdischen Symbole ist ja die Menorah, der 7-armige Leuchter. Also in Jerusalem steht der ganz groß. Also ein Riesending steht da zur Erinnerung, zur Mahnung natürlich auch, der 7-armige Leuchter. Ich habe leider keinen. Ich muss mir unbedingt einen zulegen, das weiß ich jetzt, die Menorah. Und diese 7-Zahl, das ist ja so eine Zahl, die auch im Judentum ganz oft auftaucht. Also wir haben 7 Tage in der Woche. Und das erinnert ja an die Schöpfungsgeschichte. Siebenmal hat Gott Sachen geschaffen, beziehungsweise sechsmal, und am siebten Tag hat er geruht. Alle sieben Jahre passieren in unserem Leben wichtige Veränderungen. Ne? Also die sieben ist eine Zahl, die mit Gott zusammenhängt, aber auch mit uns Menschen. Eine überaus wichtige Zahl. Also stellen wir uns vor, wir haben jetzt hier eine Menorah stehen. Denken Sie es einfach, ja? Ich habe jetzt hier vorne mal sieben Gläschen mit Kerzen hingestellt. Die sollen so ein Stückchen an die Menorah erinnern. Und diese Kerzen, die sollen jetzt angezündet werden vom Ingo, als Zeichen der sieben Gaben, die jetzt hier schon in diesem Text erwähnt wurden, die sieben Gaben, mit denen Gott sein Volk ausgezeichnet hat. Sein Volk, das für uns also sowas ist wie unsere älteren Brüder, unsere älteren Schwestern und damit ja eben auch mit uns zusammenhängt. Die erste Kerze. Sie brennt dafür, Paulus sagt, sie brennt dafür, dass die Israeliten Gottes Kinder sind. Gott und die Juden sind also wie Vater und Sohn, Vater und Tochter. Und wir Christinnen und Christen verbinden das ja immer mit unserer Taufe. Wir haben ja auch in der Kirche diese schöne Bilderbibel, finde ich toll, dass wir die hier haben. Und da ist die Taufe von Jesus. Und das ist so eine wichtige Geschichte gewesen, die wir bei unserer Taufe ja auch immer wieder erleben. Ne? Jesus taucht unter und dann öffnet sich der Himmel und er hört, wie Gott zu ihm sagt, du bist mein lieber Sohn. Das hört Jesus. Und im Grunde genommen, und er hört es so ganz tief in sich und er hört es ganz weit über sich. Und im Grunde genommen wissen wir, dass mit unserer Taufe Gott dasselbe zu uns sagt. Du bist mein lieber Sohn, du bist meine liebe Tochter. Gleichzeitig lesen wir jetzt also in diesem Paulusbrief, genau das gilt schon lange vorher den Juden. Gott und die Juden sind wie Vater und Sohn, Vater und Tochter. Und das gilt bis heute. Die zweite Kerze. Sie brennt dafür, dass Gott sich den Juden in seiner Herrlichkeit gezeigt hat. Das schreibt der Paulus. Gott hat sich den Juden, den Israeliten in seiner Herrlichkeit gezeigt. Wie sah das aus? Also die Juden, die Israeliten haben Gott nicht gesehen. Wer Gott sieht, muss sterben. So ein Wort gibt es in der Bibel. Das war so eine ganz klare Aussage über Gott und seine Heiligkeit. Und wir können uns das vielleicht so vorstellen, so wie wir nicht in die Sonne schauen können, dann werden wir nichts mehr sehen können. Genauso ist es mit Gott. Dennoch hat sich Gott immer wieder gezeigt. In der Wüste, in der Wolkensäule, die dem Volk immer vorausging, und in der Nacht war es die Feuersäule. In der Nacht. Und dann im Dornbusch, der brannte und nicht verbrannte. Ja, und dann, nicht nur den Juden, als Jesus geboren wurde, in dieser Herrlichkeit über den Feldern von Bethlehem und über den Hirten und natürlich im Stern der Weisen. Ja, und wie ist das nun bei uns Christen? Gott können wir nicht sehen, aber wir können seine Herrlichkeit und seine Nähe spüren und erfahren und erleben. Ich denke, meistens in der Stille, wenn wir so ganz da sind, wenn wir beten, wenn wir miteinander singen und Gottesdienst feiern, wenn wir uns so ganz auf ihn einlassen. Die dritte Kerze steht für die Bundesschlüsse. Gott, so erzählt es die erste Bibel, die hebräische Bibel, hat sich mit dem Volk Israel etliche Male verbündet. Mit Noah, mit Abraham, mit Mose. Und wenn wir so an diese Geschichten denken, das sind ja ganz wunderbare Geschichten. Für Kinder und auch für Erwachsene. Noah und die Geschichte von der Arche und der Errettung der Tiere und der Menschen. Und dann dem Regenbogen, der ja bis heute für diesen Bund steht. Oder die Geschichten von Abraham und seinen Kindern, zu denen am Ende ja wir alle gehören. Und von Mose und dem wunderbaren und gleichzeitig beschwerlichen Weg in die Freiheit. Und diesem Bund, der das Zentrum, die Mitte des Miteinanders wurde. Wir haben es im Alten Testament vorhin gehört, die Gebote, die das Volk bekommen hat. Die 10 Gebote, Gottes Regeln für ein sinnvolles und respektvolles Miteinander, dem Leben dienend. Ja, und dann ganz am Ende der Bund, dieser ganz neue, den Gott mit uns allen geschlossen hat, als er Jesus, seinen Sohn, sich selbst sterben und auferstehen ließ, um diese verhängnisvolle Kette von Schuld und Sünde endgültig zu durchbrechen. Die vierte Kerze. Sie brennt für die Gesetze und Ordnungen des Gottesdienstes. Wir feiern jetzt hier Gottesdienst und wir müssen uns ja immer wieder bewusst machen, wir feiern Gottesdienst, weil wir das am Ende von den Juden übernommen haben. Wir beten gemeinsam mit den Juden die Psalmen. Wir sprechen das hebräische Amen. So ist es, genau. Wir singen das hebräische Halleluja und grüßen uns mit dem Friede sei mit dir, Friede sei mit euch. Im Hebräischen das herrliche Wort Shalom. Shalom, ein wunderbares Wort. Und wir glauben an denselben Gott, dessen Name ein Jude niemals aussprechen würde. Jahwe. Das kommt über keine Zunge eines jüdischen Menschen, weil dieser Name heilig ist und ewig und rein. Und für uns ist dieser Jahwe eher der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Die fünfte Kerze, die brennt für das, was Gott seinem Volk verheißen hat. Was er zu Abraham ganz am Anfang gesagt hat, du wirst ein großes Volk sein und du wirst eine Heimat finden und du wirst ein Land haben. Und diese Verheißungen, die sind bis heute gültig. Das Volk Israel gibt es bis heute. Und ich muss mal sagen, das ist für mich wie ein Wunder. Trotz dieser furchtbaren Geschichte gibt es das bis heute. Trotz aller Pogrome und Vernichtungswellen. Und es hat seine Heimat wiedergefunden. Ja, und ich finde es aber auch wichtig, an dieser Stelle das auch ein Stückchen kritisch zu sehen. Ich möchte kritisch dazusetzen. Auch das Volk Israel ist wie eh und je immer in der Versuchung, sich selbst zu erhöhen und Gottes Wege der Versöhnung und Großzügigkeit zu verlassen. Es ist ein Volk unter anderen Völkern. Es sind Menschen unter Menschen. Und dennoch immer Gottes Volk. So wie wir das ja auch sind. Und deshalb mit dieser fünften Kerze also jetzt auch wissen, Gott ist treu zu seinem Volk Israel, aber Gott ist auch treu zu uns. Er steht zu seinen Verheißungen. Und das heißt, und jetzt denke ich an euch, ihr diamantenen Hochzeitsleute heute, Peter und Adelheid Sternkopf, er steht zu unseren Verheißungen und begleitet uns durch unser Leben. Nicht nur an so einem Ehrentag, sondern uns alle. Er begleitet uns durch unser Leben und steht zu dem, was er gesagt hat. Gott ist treu gegenüber Juden und Christen. Ja, und wenn das so ist, dann schließen sich so ein paar Fragen natürlich an. Und die verbinden uns auch wieder miteinander. Die Frage nämlich, wieso verlieren unsere Kinder die Verbindung zum Glauben und zum Gottesdienst? Wieso lässt die Treue auf der einen Seite nach, obwohl Gott doch treu ist und wir das immer wieder erleben? Also diese Kerze, diese fünfte, brennt für das Versprechen Gottes, dass Menschen Nachkommen werden, unsere Nachkommen, die den Glauben an Gott, den Schöpfer von Himmel und Erde, lebendig halten. Und da stehen Juden und Christen wieder Seite an Seite. Die sechste Kerze brennt für die Väter und ich würde jetzt auch sagen die Mütter des jüdischen Volkes, Abraham und Sarah, Isaak und Rebekka, Jakob und Rahel. Das hat ja immer bedeutet, dass Gott sich mit ganz konkreten Menschen verbunden hat in der Geschichte. Ja, und was wäre die Christenlehre? Was wäre der Religionsunterricht? Was wären wir ohne diese herrlichen Geschichten von Abraham und Sarah, Jakob, Rahel und von Josef und seinen Brüdern? Geschichten, in denen wir lernen und erkennen, wie Gott Menschen anspricht und führt und begleitet. Menschen wie du und ich. Und die siebente Kerze, die letzte, die brennt für den Messias, den Retter und Heiland. Er kommt aus dem jüdischen Volk, heißt es zum Beispiel im Johannesevangelium. Das Heil kommt von den Juden, heißt es dort. Das jüdische Volk also ist herausgehoben. Aus ihm kommt das Heil, der Heiland. Aus ihm kam Jesus, der Jude. Sieben Kerzen haben wir jetzt an unserer vorgestellten Menorah entzündet. Und Paulus schließt seine Aufzählung, die ich vorhin gelesen habe, ist genau so ab, wie es üblich ist für einen Juden an dieser Stelle, mit einem Lobpreis Gottes. Gott, der über allem steht, sei in Ewigkeit gelobt. Amen. Alle Kerzen brennen jetzt vor uns, der Leuchter ist entzündet. Und diese Kerzen unserer jüdischen Geschwister sagen uns, Gott ist treu, Gott hält sich an seine Zusagen und Verheißungen, Gott hat sich nicht von den Juden, von seinem Volk abgewendet und nichts ist auf uns als Kirche übergegangen, was jetzt nicht mehr bei den Juden wäre. Also weil wir sein Heil haben, ist es dennoch immer noch bei den Juden genauso. Und es ist ein Glück, dass wir nicht mehr blind sind und das sehen können. Das ist Mazel Tov, viel Glück. Allerdings, und das wissen wir auch, sehen das ja nicht alle. Gehen wir nochmal eine ganz winzige Reise nach Jerusalem zur Klagemauer. Dort steckt ein Zettel in einer Spalte, auf dem steht, der Antisemitismus in Deutschland nimmt wieder zu. Ach Herr. Es ist sicher zu wenig, so ein Zettel in die Klagemauer zu stecken. Unsere Gesellschaft braucht Menschen, die mutig gegen die Judenfeindlichkeit eintreten. Und da sind wir Christinnen und Christen an erster Stelle gefragt, für unsere jüdischen Schwestern und Brüder einzutreten, damit es gut wird, damit es gut bleibt. Mazel Tov, viel Glück. Und nun nochmal zurück zum jüdischen Hochzeitsring. Wer mal nach Erfurt kommt, der sollte unbedingt den Erfurter Schatz anschauen. Und vielleicht hat ja jemand auch mal das Glück, bei einer jüdischen Hochzeit eingeladen zu sein und dann den Gesang und den Tanz mitzuerleben und den Wein zu genießen, so wie Jesus bei der Hochzeit zu Kana. Und dann zu hören, wie alle dem Paar zurufen, Mazel Tov, viel Glück. Und ich hoffe, und ich glaube, wir alle hoffen, dass kein Hochzeitsring mehr vergraben werden muss, aus Angst vor Verfolgung. Wir sind verbunden mit unseren jüdischen Schwestern und Brüdern. Wir sind gemeinsam unterwegs zum Wohl der Welt und für den Glauben an Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Mazel Tov, viel Glück. Amen.
Die 7 Lichter, die uns an die Menorah erinnern, die stehen hier vorne und sie brennen noch. Und sie erinnern uns an den Segen. Wir gehen mit dem Segen Gottes in diesen Tag, in die Woche, die vor uns liegt. Und es ist der aaronitische Segen, der direkt aus dem ersten Testament zu uns kommt. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.